Ich grüße euch in Jesu Namen, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, die Weihnachts- und Epiphaniaszeit, wie wir sie nennen, liegt hinter uns. Wir blicken jetzt schon ein bisschen auf die Passionszeit, die dann mit dem Osterfest endet und beschäftigen uns heute an Sexagesime, lateinischer Name für diesen Sonntag, 60 Tage vor Ostern, heißt das übersetzt, zunächst einmal mit uns selbst. Der Predigttext des heutigen Sonntags lädt uns ein, uns mal Gottes zu prüfen und zu erkennen, wo wir nicht unbedingt zum Ruhm und zur Ehre Gottes leben und wo wir vielleicht das auch selber merken, dass wir nicht dort sind, wo wir gerne wären in unserer Beziehung mit Gott und vielleicht manchmal gar nicht verstehen, warum kommen wir nicht einen Schritt weiter und wir deshalb eben auch seine Gnade und seine lebensverändernde Kraft benötigen. Gott selbst hält uns heute einen Spiegel vor, in dem er uns durch den Propheten Hesekiel seine Prophezeiungen damals an das Haus Israel überliefert hat. Damals galten sie für das Volk Israel, wir dürfen heute aber auch sehr viel Wichtiges daraus lernen. Wir hören aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 2. Kapitel. Es ist die Luther-Übersetzung, vielleicht ein bisschen sperrig, aber ich habe sie aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Da steht, und das ist Hesekiel, der hier erzählt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Söhne oder Kinder, kann man sowohl als auch übersetzen, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Puh, ganz schön komisch, schwierig, erschreckend, was wir da lesen. Und um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, möchte ich mich an dem Terminus Haus des Widerstands, weil Luther das, finde ich, ganz treffend übersetzt hat, orientieren. Kommt ja relativ häufig in diesem Text vor. Irgendwie finde ich nämlich, dass dieser Terminus, der übrigens wie ein Synonym, ein gegensätzliches Synonym zum Haus Israel ist, Haus des Widerspruchs, Haus Israel, ich finde, dass dieser Terminus Haus des Widerstands das ganze Anliegen Gottes sehr gut zusammenfasst. Sein Volk, das Volk Israel, das er auserwählt hat, zu dem er gesagt hat, ich habe euch besonders lieb, um das er sich auch gekümmert hat, dass er aus der Sklaverei befreit hat, dem er sich immer wieder mit Zeichen und Wundern offenbart hat. Sein Volk, das eigentlich ein Haus der Gegenwart Gottes sein soll, zeigt sich von seiner widerspenstigen Seite. Es rebelliert, es ist untreu, es verlässt immer wieder die guten Wege des Herrn. Es macht genau das, was Gott nicht will, nämlich Götzen, Statuen bauen und anbeten, die Propheten Gottes ablehnen, sozial in der Gesellschaft ungerecht, unfair miteinander umgehen, Gottes Wort nicht ernst nehmen. Zu Recht nennt Gott sie hier also in seinem Ärger Haus des Widerspruchs. Sie brechen immer wieder den Bund mit Gott. Sie brechen ihre eigenen Worte. Sie versprechen hoch und heilig, du bist unser einziger Gott. Und dann gehen sie wieder auf Abwägen. Im Hebräischen steht für Haus des Widerspruchs, stehen zwei Wörter, Bet Meri. Bet, das Haus übersetzt, das kennen wir vielleicht von den Worten Bet El, Haus Gottes, oder auch Bet Lehem, Haus des Brotes, Jesus, Brot des Lebens, der dort geboren wurde. Und nun sagt Gott zu seinem auserwählten Volk, das eigentlich seine Ehre widerspiegeln soll, du bist ein Bet Meri. Du bist nicht mehr das Bet Israel, das Haus, das Gottes Ehre widerspiegeln soll, das Haus, für das Gott kämpft. Israel heißt ja übersetzt, Gott kämpft für dich, streitet für dich, sondern du bist ein Haus des Widerspruchs. Und es gibt andere Bibelübersetzungen, die übersetzen das Wort Meri, was Luther hier mit Widerspruch übersetzt, mit Widerspenstigkeit, mit Rebellion, mit Ablehnung. Und ich denke, das ist schon der erste wichtige Punkt, den wir heute, bevor wir uns weiter mit dem Haus des Widerspruchs beschäftigen, wissen müssen. Jemandem zu widersprechen ist zunächst einmal nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist sogar sehr wichtig, dass das erlaubt ist, dass man eine andere Meinung haben darf. Denn sonst, wenn wir niemals widersprechen dürften, würden wir Menschen ja zu willenlosen Marionetten, wir würden erzogen zu blinden Gehorsam. So funktioniert eine Diktatur. Da wird kein Widerspruch geduldet. Also, wo auch immer Widerspruch erlaubt ist, nicht erlaubt ist, sollte man als Mensch aufhorchen und achtsam sein. Jetzt ist die Frage, ist Gott ein Gott, der diktatorisch keine andere Meinung gelten lässt, dem wir nicht widersprechen dürfen, der immer Recht hat und wir ihm immer gehorchen müssen, egal ob wir es verstehen oder nicht? Ich glaube, das ist nicht gemeint. Schließlich lesen wir in der Bibel auch immer wieder von Menschen, die Gott sehr wohl widersprochen haben. Angefangen bei Mose, der zu Gott sagt, nee, ich kann gar nicht reden. Er widerspricht ihm, ich will nicht der Berufene von dir sein. Genauso Jeremia, der sagt, ich bin zu jung. Oder Jona, der direkt was ganz anderes macht als das, was er tun soll. Sarah, die zwar nicht widerspricht, aber doch über Gottes Verheißung lacht, dass sie in ihrem hohen Alter nochmal schwanger werden soll. Also Widersprüche gibt es einige in der Bibel. Und ich glaube, wir kennen das auch im Miteinander zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern, Chefs und Angestellten, kommt es immer wieder dazu, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von einem guten Miteinander, wenn Menschen sich trauen dürfen, eine andere Meinung haben zu dürfen. Es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man den Widerspruch des anderen anhören und ernst nehmen kann. Und so ist auch Gott. Also wenn wir ihm mal widersprechen oder wenn wir ehrlich sind, aufrichtig, ganz wir selbst vor ihm und unser Herz vor ihm ausschütten und sagen, das kann ich nicht glauben oder hier habe ich Zweifel, hier fühle ich mich nicht versorgt, dann hält Gott das sehr wohl aus. Also wir dürfen klagen und unser Unverständnis, unsere Hilflosigkeit, unseren Unglauben ausdrücken, auch wenn Gott natürlich das Gegenteil von uns möchte, nämlich unseren Glauben und unser Vertrauen. Aber beim Volk Israel und bei den Worten des Propheten Hesekiel geht es nicht um das Äußern einer freien und gegensätzlichen Meinung. Das ist, wie gesagt, erlaubt, untereinander und auch bei Gott. Es geht beim Volk Israel um ein ständiges Widersprechen, um eine permanente Abwendung von Gott und seinen Geboten. Das heißt, während der einzelne Widerspruch gut tut, hilfreich und wichtig ist, führt der wiederholte und andauernde Widerspruch zum Abbruch einer Vertrauensbeziehung. Und auch das kennt vielleicht der eine oder andere von uns. Wenn ein Partner oder eine Partnerin, ein Kind, ein Elternteil, ein Chef oder Angestellter immer dagegen ist, immer was einzuwenden hat, immer genau das Gegenteil von dem macht, was eigentlich beschlossen wurde, dann zerstört das eine Beziehung. Und genau das war der Fall beim Volk Israel. Gott war erzürnt, dass obwohl die Israeliten so viel Grund gehabt hätten, ihrem Gott zu vertrauen, ihn zu ehren, ihm zu dienen, sie genau das Gegenteil gemacht haben. Sie sind abtrünnig geworden durch ihren andauernden Widerspruch. Sie haben, so haben wir es gerade gehört, harte Köpfe und verstockte Herzen bekommen. Und weil es eben nicht nur um das Äußern einer frei gegensätzlichen Meinung geht, sondern um eine tiefgreifende Rebellion gegen Gott, nennt Gott sie auch zu Recht Haus des Widerspruchs. Also ne, ein Haus ist ja ein großes Gebäude und wenn das voller Widerspruch, voller Rebellion und Auflehnung ist, ist eigentlich eine Vertrauensbeziehung gar nicht möglich. Jetzt könnten wir ja denken, ah, die Israeliten, die waren auch echt dumm, dass sie Gott immer wieder verlassen haben. Wie kann man nur, wenn ich so was Großes wie einen Durchzug durchs Schilfmeer oder durch den Jordan erleben würde oder solche Wunder wie Wasser aus dem Felsen, Wachteln vom Himmel, ich würde mich immer an Gott halten und niemals rebellieren. Ihr hört schon daran, wie ich das sage, dass wir das vielleicht im ersten Moment so denken, aber dass uns sehr schnell klar wird, dass auch wir heute als Nachfolger Jesu Christi vielleicht nicht viel besser sind. Darum lautet meine Frage heute an dich, und das ist auch der Titel der Predigt, bist du, in Klammern vielleicht auch manchmal, ein Haus des Widerspruchs? Und bevor du die Möglichkeit hast, dich fein aus der Affäre zu ziehen, will ich dir drei Gründe nennen, die bei Menschen dazu führen, dass sie widersprüchlich und rebellisch sind. Es gibt sicherlich viel mehr Gründe, aber hier seien einmal drei genannt. Wir sind manchmal erstens ein Haus des Widerspruchs wegen geleugneter Bedürfnisse. Das ist vielleicht eine der häufigsten Ursachen, warum Menschen das eine sagen, aber das andere tun. Tief in uns sitzen Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Es gibt ganz individuelle Bedürfnisse, die sind verschieden, aber es gibt auch allgemeine Bedürfnisse. Allgemeine Bedürfnisse sind zum Beispiel, wir wollen geliebt und wertgeschätzt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen nicht allein sein, wir wollen Sicherheit haben. Und um ein Beispiel zu nennen, wo diese Bedürfnisse geleugnet werden und daraus ein widersprüchliches Verhalten entsteht, ist zum Beispiel, und es ist ein Beispiel, es könnte auch genau andersrum sein, wenn ein Mann seine Frau fragt, ob er am Wochenende mit seinen Freunden zu einem Fußballspiel gehen kann. Und die Frau findet eigentlich schon lange, dass sie viel zu oft allein ist, weil sie und dass sie lieber Zeit mit ihrem Mann verbringen möchte, aber weil sie eine liebe und nette Ehefrau ist, sagt sie, klar, kannst du gehen. Und als der Mann dann von dem Fußballspiel wiederkommt, ist sie total sauer, genervt, er macht nichts richtig. Und dann fragt er schließlich, was ist denn los mit dir? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Und dann fängt die Frau an zu weinen und sagt, ja, du lässt mich immer allein, deine Freunde sind dir wichtiger als ich. Und der Mann versteht nur Bahnhof und denkt, hä, die Frau hat doch gesagt, ich darf mit den Freunden zu einem Fußballspiel gehen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass es Bedürfnisse in uns gibt, die wir um des lieben Friedens willen leugnen, aber an anderer Stelle brechen sie heraus und schaffen einen Konflikt. Für den Mann war das ein widersprüchliches Verhalten. Und ähnlich kann uns das auch in der Beziehung zu Gott gehen. Wir lesen einen Bibeltext, wo es vielleicht zum Beispiel darum geht, dass Gott das segnet, wenn wir den 10. Teil unseres Einkommens geben. Wir reden miteinander im Hauskreis, wir wollen gute Nachfolger sein, wir nehmen uns was vor und wir sagen im Gebet, Gott, ich verspreche dir, ab dem nächsten Monat kriegst du meinen 1. Zehnten Anteil. Als dann aber das nächste Gehalt kommt, steht gerade ein besonderes Angebot für das neueste Handy bereit und das eigene, was man hat, ist schon so alt und so benutzt und hat auch ein paar Macken. Ja, und es wird ja auch dringend gebraucht für alles. Ich meine, das wird Gott verstehen, dass ich das mit dem 10. auf später verschiebe und jetzt erstmal dieses Bedürfnis stille und das neue Handy kaufe. Hier wird zwar das Bedürfnis gestillt, aber vorher im Gebet wird es geleugnet. Richtiger wäre vielleicht gewesen, zu Gott zu sagen, ich würde dir gerne meinen 10. geben, aber ich habe Bedürfnisse, die ich finanziell gar nicht stillen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, meine Bedürfnisse finanziell zu stillen und gleichzeitig dir auch noch den 10. zu geben. Mit Gott ins Gespräch zu kommen über die Bedürfnisse, die Fragen, die Ängste, die wir haben. Zweitens, wir sind manchmal ein Haus des Widerspruchs wegen ungeheilter Verletzungen. So ähnlich wie mit den geleugneten Bedürfnissen ist das mit Menschen, die sehr schwer verletzt wurden. Man kann auch sagen traumatisiert, das heißt ja eigentlich auch übersetzt verletzt. Menschen, die als Kinder zum Beispiel Gewalterfahrungen gemacht haben oder herbe Verluste und Einsamkeit und Isolation erlebt haben, die haben, um zu überleben, es ist also total nachvollziehbar und verständlich, gewisse Anteile zugeschüttet, eingefroren, manchmal auch abgespalten. Und je nach Stärke und Dauer und auch Nähe der Verletzungen, desto tiefgreifender ist dann die Folgestörung, sage ich mal. Und solche Menschen entwickeln eine regelrechte Widersprüchlichkeit in sich selbst. weil sie nicht die Gelegenheit hatten, sich emotional gesund zu entwickeln. Da sagt man zum Eigenschutz, ja, ich kann natürlich alleine nach Hause gehen, es ist schon dunkel, man will sich nicht schwach zeigen, man will zeigen, ich gehöre dazu, ich bin genauso normal wie ihr alle. Aber der ganze Nachhauseweg im Dunkeln wird wegen Angstattacken eine regelrechte Tortur. Oder man wünscht sich nichts sehnlicher als intakte Beziehungen, aber man macht sie selbst ständig kaputt, weil man das Gefühl hat, ich bin es gar nicht, ich hab's gar nicht verdient, eine glückliche Beziehung zu haben, weil man es auch nie erlebt hat. Das heißt, man widerspricht nicht unbedingt in seinem Verhalten anderen Menschen, wie bei dem ersten Beispiel, sondern man widerspricht eher sich selbst. Man ist rebellisch sich selbst gegenüber, man lehnt sich selber ab und man kommt in Konflikt mit sich selber. Man hat einen tiefen inneren Konflikt, einen Widerspruch in sich. Auch Gott gegenüber gibt es Menschen, die ihre Verletzungen vertuschen, weil sie eben dazugehören wollen zu einer Gruppe von Menschen, die gläubig sind. Sie wollen auch normal sein. Zum Beispiel können sie in der Gemeinde den schönsten Lobpreis singen, aber dann nach Hause gehen und sich ganz schlecht fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich bin es eigentlich gar nicht wert, Jesu Nachfolger zu sein. Und weil sie sich dann auch wieder total einsam und verlassen und wie von der Welt abgespalten fühlen. Und ein dritter Grund dafür, dass wir auch manchmal selbst ein Haus des Widerspruchs sein können, ist unser vermeintliches Wissen. Es gibt die religiösen Überflieger, die es einfach immer besser wissen, die jedes Wort der Bibel auswendig können und die jede Lehre, die ein anderer teilt, die ein anderer mit Gott erfahren hat, verurteilen, wenn sie nicht dem eigenen Wissensstand entspricht. Ganz oft sind diese Menschen religiös anerkannt, eben weil sie sich gut auskennen. Aber in der Tiefe ihres Herzens haben sie eine Leere, weil sie Gott noch nie an ihre Ängste, an ihre Schwächen, an ihre Zweifel herangelassen haben. Sie haben die Schriftrolle im übertragenen Sinn nicht gegessen und verdaut wie Hesekiel, sondern nur gelesen, rein verstandesmäßig. Das kann zum Beispiel jemand sein, der in der Gemeinde immer gute Antworten hat, dass ihn alle bewundern, aber der, wenn er in eine Konfliktsituation kommt, überhaupt nicht nach christlichen Maßstäben handelt, sondern sein ganzes Bibelwissen wie weggeblasen ist, einfach weil er es zwar im Kopf, aber nicht im Herzen hat. Er ist von seinem Charakter von innen her noch nicht verändert. Und das ist das, was Gott vorhat. Er möchte uns wirklich zu neuen Kreaturen machen, zu neuen Menschen. Früher waren die sogenannten Schriftgelehrten und Pharisäer oft diese Gruppe religiös erscheinender Menschen. Aber Jesus hat sie durchschaut und oft genug kritisiert. Er hat sie Hypokriten genannt, Heuchler. Und letzten Endes sind Hypokriten und Heuchler nichts anderes als Häuser des Widerspruchs. Sie zeigen etwas nach außen, was sie innen nicht in sich tragen. Jetzt habe ich ein paar Gründe genannt, warum vielleicht auch wir manchmal ein Haus des Widerspruchs sind, anstatt, wie Paulus es schreibt, Tempel des Heiligen Geistes. Denn das ist das, was Gott aus uns machen möchte, aus jedem von uns. Er möchte die Widersprüche in uns auflösen und er möchte jede und jeden von uns zu einem Tempel des Heiligen Geistes machen. Und der Heilige Geist ist das, ist derjenige, der uns verändert. Die Botschaft, die Hesekiel essen und verdauen musste und dem Volk Israel predigen musste, war eine schwierige Botschaft von Klage, Ach und Weh, so übersetzt es Luther. Aber wer das Buch Hesekiel kennt und schon mal gelesen hat, der weiß, dass Gott nicht bei diesem Ärger stehen bleibt. Der Ärger ist ja eigentlich total nachvollziehbar. So wie Israel sich damals verhalten hat, war keine vertrauensvolle Beziehung möglich. Und im Kapitel 36, also relativ am Ende vom Buch Hesekiel, lesen wir, dass Gott sagt, ich will mich selber wie ein guter Hirte um meine Schafe kümmern. Und in Kapitel 37 sagt er, ich will eure verstockten, steinernen Herzen nehmen und ich will euch fleischerne, mitfühlende Herzen schenken. Und ich will einen neuen Geist in euch leben. Und im Kapitel 48, da spricht Gott sogar, gibt der Hesekiel eine Vision von Totengebeinen, die wieder auferstehen. Das heißt, es ist ein Bild der Wiederherstellung. Das, was abtrünnig war, was abgespalten war, was verleugnet war, was versteckt war, das darf hervorkommen, das darf wiederhergestellt und gesund werden. Und all diese Verheißungen, dass Gott der gute Hirte sein will, der sich selber kümmert, dass er steinerne Herzen wegnehmen und fleischerne Herzen, mitfühlende Herzen geben will, dass er Totes wiederherstellen und lebendig machen kann, es ist alles in Jesus Christus wahr geworden. Also, egal ob es tiefe innere Bedürfnisse sind, die du verleugnest, oder ob es ungeheilte Verletzungen sind, die du versteckst, oder ob du dich mit Bibelwissen zu schützen versuchst, Gott möchte, dass du ein Tempel für seinen Heiligen Geist wirst. Und darum ist der einzige Weg, um nicht mehr widersprüchlich zu sein, sich selbst im Lichte Gottes besser kennen und auch lieben zu lernen. Und darum darfst du Gott, den Heiligen Geist, jeden Tag aufs Neue bitten: Zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir, wo ich Bedürfnisse habe, die ich nicht zugebe. Und hilf mir, ehrlich gegenüber dir, gegenüber mir selbst und gegenüber anderen zu werden. Heile meine Verletzungen, damit sie im Heute und Hier keinen Schaden mehr anrichten können. Und hilf mir, nicht nur viel über dich zu wissen, sondern dich persönlich kennenzulernen und dir vertrauen zu lernen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.